Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Und herzlich willkommen bei einer, echt bekloppt bist du, bei einer
ganz schlimm.
Also
ganz
schlimm. Wir beide, das wissen ja viele nicht, wir beide sind ja ein Paar und zwar ein paar Bekloppte. So, jetzt haben wir das auch gesagt.
Ja, sehr schön.
Herzlich willkommen bei einer erneuten Ausgabe von Blühende Landschaften, dem Ost-West-Dialog zwischen Thomas Nicolai und Hennes Bender.
Fangen wir mal an.
Zu unserem Thema. Die Kirchen sind geöffnet zu Ostern. Also einige, nicht alle, glaube ich. Es gibt ein paar Pastoren und Pfarrer und Pastorinnen und Pfarrerinnen gibt's nicht, also Pastorin, die
Pfarrenden, sagen, das sind die Pfarrenden wahrscheinlich.
Pfarrenden, genau. Die haben die Kirchen auch zu, aber es ist offiziell erlaubt. Die Kirchen dürfen offen sein und da habe ich natürlich gesagt so, haha, wenn die Kirchen, warum nicht die Theater? Wo Leute zusammenkommen, lass dich nieder, mach auf die Tür, die Tor macht weit, nicht wahr? Dann kann es ja doch gehen. Aber es geht nicht. Die Theater und die Kinos und die Museen haben zu. Die Museen wieder, die Theater und Kinos immer noch. Warum haben denn die Kirchen dann auf? Warum, denkst du, ist das möglich? Gibt es dafür eine nachvollziehbar erklärbare Begründung aus deiner Sicht?
Es gibt eine ganz einfache, banale Antwort darauf, weil das betrifft die Religionsfreiheit und die Religionsfreiheit steht im Grundgesetz. Das ist die Antwort auf die Frage. Deswegen. Und Kultur steht eben nicht im Grundgesetz drin. Und unser lieber Freund und Kollege Lutz von Rosenberg-Lipinski hat genau das reingeschrieben in einen Post vor ein paar Tagen bei Facebook, dass die Kultur auch ins Grundgesetz mit rein muss, weil letztendlich dieser Gedanke, der dahinter steckt, dass Religion im Grundgesetz mit verankert ist und also speziell Religionsfreiheit, ist eigentlich aus dem tiefsten Mittelalter, als Religion eine Relevanz hatte, die sie heute nicht mehr hat. Das heißt nicht, dass ich gegen Religionen bin, ich bin auch nicht gegen Kirchen, ich habe da zwar meine Probleme, aber wenn Leute in Kirchen gehen wollen, wenn Menschen das gut finden, dann sollen sie das bitte auch tun, egal welche Religion sie auch haben, das ist alles wunderbar. Aber die Relevanz, die Kirchen und natürlich auch Religion noch vor 200 oder vor 150 Jahren hatte, das hat sich komplett gewandelt. Und wenn man ein gottloser Mensch war, dann war man vor 100 Jahren geächtet. Und da wurde man auch ausgegrenzt. Und das ist eben alles nicht mehr so. Und deswegen hatte eben zum Beispiel die Kultur, das fiel eben unter fahrendes Volk, unter Hallodries und Charlatanerie. Mittlerweile wissen wir aber, dass Kultur, speziell Live-Kultur, genau die gleiche Wirkung, die heilende Wirkung, wie ein guter Gottesdienst haben kann. Du kannst.
Ja, und die gleiche Aufgabe Konzert, halt auch, ne?
Also das natürlich auch die gleiche Aufgabe. Du kannst genauso philosophisch in einem Gottesdienst aufgefangen werden oder moralisch aufgefangen werden, aber das kannst du auch bei einer Comedy-Show oder das kannst du auch bei einem Konzert oder auch, wenn du in ein Museum gehst. Und es ist so eine ganz merkwürdige Stellung und auch eine Position, die sich die Kirche erarbeitet hat über viele Jahrhunderte und die sie jetzt beansprucht. Aber die Dinge haben sich geändert und ich finde eben durch die Pandemie, in der wir uns befinden, kommt das eben auch zur Sprache und
das
muss
deutlich,
das, finde ich, neu überdacht werden.
Wird diese Absurdität auch einfach deutlich jetzt gerade? Also jetzt natürlich, klar, müssen wir auch über die Missbrauchsfälle natürlich auch reden, die eindeutig unter den Tisch gekehrt werden wollen und sollen. Ja. Dazu kann ich jedem einfach nur raten, sich einfach mal den Film Spotlight anzugucken mit Michael Keaton und mit Mark Ruffalo. Das ist ein Fall, der ist schon vor vielen Jahren passiert. Der Film ist auch schon ein bisschen älter, von 2015, aber da geht's genau auch darum und dieses Thema halt auch. Ne? Was ist Kirche heute eigentlich?
Absolut fantastischer Film.
Ja. Ein großartiger Film, auch ein sehr spannender Film und einfach gute Schauspieler und auch ein sehr wichtiger Film. So, und genau das hat mir ein Freund mir nämlich auch erklärt, ne, dass mit der Kirche und die Religionsfreiheit im Grundgesetz ist und das ist dann damit abgedeckt. Aber das geht ja noch weiter. Ja. Die Kirche hat ja einen so unglaublichen Einfluss und es geht ja auch darüber hinaus, dass man sagt, wir werden von einer Partei regiert, die das C vorne hat. ne? Und ja. Und das ist ja, ne, das christlich. Und das geht aber doch weiter hinaus. Es sind ja auch die SPD und auch die Grünen, auch die FDP. Es gibt ja diese Kirchenlobby und so weiter und Verbände, und die Kirche macht ja auch total gute Sachen. Nur es ist ja ein ganz anderes System als in Amerika sowieso, aber als auch in Frankreich. Das hat ein Freund von mir erklärt. Die Franzosen sind alle sehr, sehr katholisch, nur die Kirche hat mit dem Staat nichts zu tun. Und das ist in deren Konstitution einfach verankert. Das Problem ist eben, dass das mit der Kirche, mit der Religionsfreiheit so im Grundgesetz steht. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das Grundgesetz verändert? Kriegt man das umgedreht? Kriegt man die Kirche raus aus dem Grundgesetz? Oder kriegt man die Kultur rein? Das ist die Frage, die sich jetzt stellt für mich. Halt, ne? Also nicht nur als Kulturschaffender, der auch darunter leidet, nicht auftreten zu dürfen, sondern es geht ja doch um diesen vermaledeiten Begriff der Verhältnismäßigkeit. Also es kann ja nicht sein, das ist in einer Pandemie, wo es wirklich darum geht zu sagen, okay, pass auf, jetzt entweder alle oder keiner, ja? Ihr dürft euch, ihr dürft nur mit einer Maske um den See rum, oder ihr könnt euch ohne Maske im Park treffen. Geht nicht, ja? Da muss was passieren. Das kann einfach nicht sein, dass Leute sich daran halten und andere Leute nicht. So, und dass es da keine Konsequenzen gibt. Das sehe ich als Kulturschaffender einfach nicht ein, dass in den Theatern nicht gespielt werden darf, trotz Mindestabstand, trotz Hygiene, und in den Kirchen darf. So, da sage ich so, nee, da tut mir leid, das kann mir jetzt keiner erklären, und da kann mir auch keiner mit dem Grundgesetz kommen, wenn es etwas gibt, was das Grundgesetz, wie jetzt im Moment diese Pandemie, halt aushebelt. Wer erklärt mir das denn? Wer ist denn das, der mir das jetzt nicht erklärt gerade? Jetzt sag nicht Lutz von Rosenberg-Lipinski, ja, der ist...
Nein, das nicht, aber der Gedanke, den Lutz eben auch aufgeführt hat, den ich auch interessant und auch, den muss man auch tolerieren, eine Comedy-Show oder von mir aus auch ein Konzert kann man eben nicht mit einer Veranstaltung vergleichen. Das ist einfach eine geistige... ein geistiges Zusammensein, was aber...
Du meinst mit einer kirchlichen Veranstaltung jetzt?
Ja, genau, eine kirchliche Veranstaltung, beziehungsweise kirchliche Veranstaltung ist es ja nicht, sondern der Gottesdienst ist der Gottesdienst. Da gehst du einfach hin, um einfach Trost zu bekommen, um Gedanken mitzubekommen, oder vielleicht auch, um es mal ganz religiös auszudrücken, um auch mit einem Höheren in Kontakt zu treten und so. Ja. Ob man das nun lustig findet oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Die Frage, oder beziehungsweise der Fakt, der einfach auch mitschwingt, und das darf man auch nicht vergessen, und ich glaube, deswegen regen wir beide uns auch so darüber auf, denn wenn wir beide religiös wären und wenn wir jeden Sonntag in die Kirche gehen würden, du gehst doch sonntags nicht in die Kirche, oder?
Nee, ich gehe eigentlich nicht in die Kirche.
Dann würdest du nämlich wissen, und das ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach unser Unwissen, oder das ist das, was man schnell vergisst, dann würdest du wissen, dass sonntags in einer normalen deutschen Kirche die Kirchen normalerweise wirklich leer sind. Also da ist es nicht so, dass sie gerammelt voll sind wie bei einem Rammstein-Konzert, sondern die Kirchen sind relativ leer. Und sie werden ja von Jahr zu Jahr immer leerer, weil natürlich
die Kirche... Naja, das liegt auch ein bisschen daran, entschuldige Thomas, das liegt auch ein bisschen daran, dass Rammstein die bessere Pyroshow hat.
Definitiv. Die Show ist mittlerweile besser als die von der katholischen Kirche.
Und die katholische Kirche hat schon eine gute Show.
Schon ziemlich vorgelegt hat.
Die haben schon ziemlich vorgelegt. Also da muss man auch von der Veranstaltungstechnik sagen, hier so, die haben ja auch angefangen mit den Nebelmaschinen, ne? Also mit diesen, wie heißen da, die Schwenkdinger da, ne? Wir sind jetzt nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. Es gibt ja einen Kollegen aus Süddeutschland, der hat das schon mal erzählt, die kommen mit dem Weihrauch, du Wahnsinn. Und der Show-Aspekt ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber auch die Kirchen sind leer. Das ist aber nicht unser Problem, Thomas.
Nein, aber Kirchen ich würde nur sind, damit die sagen, dieses sind? Problem, nein, wovon ich rede, ist ganz einfach auch, die Kirchen werden ja sowieso immer leerer. Und es ist ja nun wirklich kein Run auf die Kirche, weil die Kirche es sich mehr und mehr fast schon täglich verscherzt. Ich meine, wie kann es denn sein in der heutigen Zeit, dass der Papst sich erdreistet zu behaupten, wir segnen keine schwulen Paare. In der heutigen Zeit, und gerade Papst Franziskus, der ja als so modern und so besonders gilt. Das kann doch alles nicht sein. So, also die Kirchen werden immer weniger, die Kirchgänger werden immer weniger, die Kirchenaustritte werden immer weniger. Das führt dazu, dass die Kirchen und die Gottesdienste auch immer weniger besucht werden. Das heißt, wir regen uns hier über etwas auf, was letztendlich sowieso nicht aufregenswert wäre, weil es geht hier ums Prinzip letztendlich. Es geht nicht darum, dass die Leute alle darauf verzichten, sondern es geht ums Prinzip. Und um den anderen Teil deiner Frage zu beantworten, es gibt einfach sehr, sehr viele Katholiken, und ich glaube, das sind in erster Linie die Katholiken, speziell natürlich auch die Bayern, die extrem darauf pochen, dass eben die Kirche im Grundgesetz und eben auch die Religionsfreiheit im Grundgesetz mit drin bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Du hast einfach sehr, sehr viele Leute, die religiös sind und die auch in der Kirche, die auch in der Regierung mitsitzen und die das alles mit unterstützen. Und was ich interessant finde, ist, dass ganz, ganz viele Leute in der Regierung oder auch generell Leute, die was zu sagen haben, die Relevanz und auch die Wichtigkeit, auch die, ja, für die psychologische Hygiene, die wir Menschen brauchen, wie wichtig Kultur ist. Kultur ist ja nicht nur Fernsehen und nicht nur Bücher lesen, sondern eben das Rausgehen, ins Theater gehen, zu Konzerten gehen, zu Shows gehen, unter Menschen sein, in eine Diskothek gehen, einfach kulturelle Veranstaltungen. Das hat was damit zu tun, dass du dich als Mensch fühlst, dass du das Leben feiern kannst.
Und dass wenn du dich man als das Mensch einfach in einer Gemeinschaft fühlst, mit Gleichgesinnten, ja, und dass du in dem Moment, und jetzt kommen wir nämlich drauf, weil du sagtest etwas Höheres, dass man sich auch dann fühlt, als würde etwas Höheres gerade von dir Besitz ergreifen. Und das hab ich, wenn ich einen guten Film sehe, wenn ich ein Buch lese, wenn ich vor allen Dingen, wenn ich Musik höre. Ja?
Ja.
Und das letzte Mal, wo ich gemerkt habe, es gibt jetzt etwas, was größer ist als ich und als alle um mich rum, das war vor fünf Jahren, als ich bei Bruce Springsteen in Holland war, in Den Haag. Da habe ich gemerkt, so hier passiert gerade was, das ist einfach, ich bin jetzt etwas vom Boden abgehoben, so was man so hat, wenn man das Gefühl, was man hat, wenn man meditiert. Ohne jetzt zu sagen, Bruce Springsteen ist jetzt eine Art Gott oder vielleicht ist er eine Art Prediger, das ist Bob Dylan aber auch, das ist das Gefühl, kann man auch bei einem Rammstein-Konzert haben. Aber in dem Moment, wo ich da stand, war alles richtig. Das Wetter war richtig, die Leute um mich herum war richtig, der Sound war gut, und es passte einfach alles. Und ich merkte, es gibt mehr, als ich jetzt mir in meiner Schulweisheit jetzt zu träumen lassen mag. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, lieber Horatio, als du dir in deiner Schulweisheit dir träumen lässt. Ich glaube, darum ging es Shakespeare auch in dem Moment. Dass man sagt, es gibt jetzt nicht etwas Übernatürliches, sondern es gibt etwas, was über die normale Ratio nicht zu erklären ist. Und das ist vielleicht wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl, was einem fehlt. Und was die Kirche natürlich auch provided hat, fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, also was die Kirche was die Kirche zur Verfügung stellt, so, oder also in so einem Dorf oder auf dem Land oder in so einer kleinen Gemeinde, das wissen wir ja auch seit einem Jahr, wie wichtig unser Kiez ist um uns rum, wie wichtig unser Stadtteil ist, die kleinen Läden und so weiter, ne, nicht umsonst singen ja die Blackfoes auch immer, in unserem Fädel, Stommer zusammen, ne, so einfach dieses im Kleinen, so dieses, ich bin jetzt in einer Gruppe mit Gleichgesinnten oder wir ziehen zusammen an einem Strang, wir sind aber hier in dieser Gemeinde oder in dieser Gemeinschaft, Gemeinschaft ist ja quasi das gleiche Wort, zusammen, und das fehlt. Und ich verstehe das natürlich, dass die Leute da auch wieder reinhaben wollen und dass man diese Gemeinde und diese Werte, die da ja auch vermittelt werden, nicht verliert. Aber doch jetzt nicht jetzt im Augenblick doch jetzt bitte nicht. Das kann doch nicht jetzt, das ist doch jetzt was. Und dann sag ich, dann höre ich, Gott ist ja überall. Ja, dann brauchst du auch nicht in die Kirche gehen, wenn Gott überall ist. Da kannst du dich auch aufs Klo setzen. Ja, wie oft habe ich mich mit dem Universum gefühlt, wenn ich mal so richtig schön weißt du, so, kennst du die? Kennst du das? Du sitzt auf dem Klo und du denkst, und dann denkst du, kennst du das, wenn du Sterne siehst?
Ja.
Ja, ne? Das kennst auch du, ne? Das kennt, glaube ich, jeder.
Das kenn selbst ich.
Ich glaube, ja. dass das eine Nummer ist von Robin.
Eklig. Nee. Ich find's gerade ein bisschen eklig, weil ich mir das jetzt gerade, ich hab gerade Kopfkino. Ich hab gerade so schlimmes Kopfkino. Ich will da gar nicht, ach, du bist eklig. Du bist ein ekliger Mensch.
Ich glaube, es ist eine Nummer von Robin Williams, die ich gerade zitiere.
Und ach, ist das so?
Ich glaube, ja, um mich da jetzt mal rauszureden. Aber da, auch das ist ein Moment, wo man sich eins fühlt, mit dem Universum.
Nein, aber es ist, ich glaube, da haben sich einfach Dinge verschoben, weil man darf ja eins auch nicht vergessen. Also als vor 150 Jahren Bruce Springsteen noch in New York auftreten wollte, kam ja keine Sau. Ne? Oder um es mal anders zu sagen, also einfach dieses, das Entertainment-Angebot vor 200 oder 300 Jahren war wirklich sowas von, ich will nicht sagen simpel, aber dann doch wohl. Also diese hohe Kultur, nicht nur das breit gefächerte Angebot an Kultur, sondern einfach diese feingeistige Kultur, die aller Orten angeboten wird. Du kannst wirklich die feinsten und schönsten und edelsten Sachen sehen, hören, erleben, und das gab es eben vor 200, 300 Jahren nicht. Das heißt, die Kirche muss da einfach auch ein bisschen mit der Zeit gehen, und das tun sie eben nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Die Kirche kann machen, was sie will. Aber die Kirche hat eine Relevanz in unserer Gesellschaft, die ich gerade jetzt im Moment nicht verstehe und mit der ich meine Schwierigkeiten habe. Und ich kenne einfach Veranstalter in Berlin, wie zum Beispiel das Tipi und auch die Bar Jeder Vernunft zum Beispiel, die komplett alles umgebaut haben letzten Sommer mit neuen Belüftungsanlagen, wo also die Luft komplett zu 100% ausgetauscht wird, die so 100% und die dann eben auch wirklich nur prozentual so viel Menschen reinlassen und. Und das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das wird
überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist das eben.
Es wird überhaupt nicht wahrgenommen. Alle Künstler und alle Veranstalter werden einfach in Generalhaftung genommen, und dazu gehören natürlich, darf man nicht vergessen, natürlich auch die Kinos und natürlich auch die Gaststätten. Was ich im letzten Sommer erlebt habe in den Kinos und speziell auch in den Restaurants und auch in den wenigen Theatern, in denen ich war, wie da aufgepasst wurde und. Und das gilt alles nicht, das wird alles ignoriert, und Karl Lauterbach sagt dann ja alles zu und Lockdown, wo ich dann sage, ja, aber ihr müsst auch mal genauer hingucken. Ihr könnt nicht einfach so einen Generalverdacht auf alle öffentlichen Plätze hauen, weil das stimmt einfach so nicht. Es gibt Leute, die es nicht geschafft haben, und es gibt einfach sehr, sehr viele Veranstaltungen, die mit viel, viel Geld und mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung mit dieser Krise umgegangen sind. Und wenn man das total ignoriert und einfach vom Tisch wischt und sagt, wir machen alles zu, alles, das Allheilmittel bleibt dann der Lockdown, wo ich sage, das glaube ich auf gar keinen Fall.
Ja, aber wenn alles zu wäre, hätte ich ja auch kein Problem. Ja, wenn jetzt ein gelernter Virologe wie Herr Lauterbach sagt, wir müssen alles zumachen, dann sage ich, okay, dann hat er wahrscheinlich mehr Ahnung als ich, und dann sollte man vielleicht auf ihn hören, denn alles, was Herr Lauterbach und Herr Drosten vorausgesagt haben, ist eingetreten. So. Ja. So. Da hätte ich auch gar kein Problem mit. Aber das Problem ist, wie gesagt, ist, dass ich denke, ja, aber warum sind dann die Kirchen offen? Warum kann man da nicht? Ja, weil Ostern ist. Ja, zu Ostern gucke ich schön Leben des Brian zu Hause, wie jedes Jahr. Ne? Natürlich, klar. Ja, ist denn 2021, gibt's da nicht was Wichtigeres als das? Aber wir werden wir kommen da nicht hin. Wir hanseln hier. Weißt du, wir können noch zu gleichzeitig in die gleiche Kerbe hauen. Das nützt ja alles nichts. Weißt du, das nützt ja nichts, wenn das bei der Öffentlichkeit nicht ankommt. Hauptsache, wir können nach Malle fahren und es wird Bundesliga gespielt und die Kirchen sind offen zu Ostern. Es ist, also, pass auf, lass uns mal über was anderes reden, weil wir verrennen uns da jetzt. Wie wichtig waren denn die Kirchen in der DDR? Und das ist jetzt, rede ich jetzt mit jemandem, der aus Leipzig kommt, wo es die Thomaskirche gibt, wo es die Nikolaikirche gibt, ja?
Ja.
Das waren ja auch Orte, da hat man sich ja auch getroffen, oder?
Ja. Ja. Nein, ich glaube, dass die Kirche in der DDR sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube, da hat die Kirche auch ihre Aufgabe richtig erfüllt als Schutzraum. Und ich sage es auch mal ganz pathetisch, weil wir waren da wirklich in einem geschützten Raum, weil man ja nicht vergessen darf, als DDR-Bürger, ob du nun erst 6 Jahre alt warst oder schon 80 Jahre alt warst, du musstest ja mit diesem System leben und musstest dich damit arrangieren und warst sozusagen so janusköpfig unterwegs. Das heißt, du hast zu Hause Westfernsehen geguckt, aber in der Schule hast es geleugnet. Und im Großen und Ganzen musstest du auch in der Schule musstest du auch aufpassen, was du so erzähltest, weil es gab natürlich überall Petzen. Also Petzen gab es ja, gibt es ja schon so lange, wie es Menschen gibt, gab es natürlich auch in der DDR. Und die Kirche war eben der geschützte Raum.
Ihr habt das schon kultiviert. Also Petzen gab es auch in der DDR. Das ist ja wohl ein Understatement. Das kann ich ja so nicht stehen lassen. Ach, wirklich, gab es Petzen in der... Also, mein lieber Herrschaften.
Mein lieber. Na, aber es war jedenfalls, ich habe mich, als ich dann im Religionsunterricht war, war ich dann so mit 7, 8 Jahren bin ich dann da hingegangen, weil ein Klassenkamerad, der nahm mich dann mit zur evangelischen Kirche, Trinitatiskirche in Angerkrottendorf. Und da fühlte ich mich wirklich aufgehoben und fühlte mich verstanden, weil das eben ein geschützter Raum war. Also es war wirklich, wie sagt man, wie heißt es so schön bei Goethe, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Also ich fühlte mich hier verstanden und auch wirklich sicher. Ja. Und wir haben da miteinander Gespräche geführt, die ich mir gerne mit meinen Lehrern gewünscht hätte. Die hätte ich mir auch gerne in der Schule gewünscht. Aber da wurde dann eben auch mal über, ich will jetzt nicht sagen über Seelennöte, aber eben über private Kümmernisse, über Persönliches, was man so mit der Schule für Kummer hatte. Und wie geht man damit um? Und wie ist denn das überhaupt? Und das war eben sehr, sehr wichtig. Und im Laufe des Bestehens der DDR und natürlich auch die letzten 5 Jahre, das fing eigentlich in den 80er Jahren an, wurde es natürlich dann immer stärker und immer stärker. Dann kam natürlich Schwerter zu Pflugscharen und solche Aktionen, also über die Friedensbewegung und so. Da wurde dann auch sehr, sehr viel abgefedert. Und es war eben ein sehr, sehr wichtiger Ort. Und da ging es eben gar nicht darum, um Religion, sondern es ging hier um den Menschen und es ging um Liebe. Denn man darf ja eines nicht vergessen, dass jede Religion dieser Welt eigentlich nur ein Ziel hat, nämlich Liebe. Liebe ist das Größte und das ist das einzig Wahre, was uns Menschen auszeichnet.
Also sollte,
ist das Einzige,
sollte,
was uns, soll, was uns rettet, ja, was uns rettet und was uns eben, wenn wir keine Liebe in uns haben, was uns in die Barbarei treibt. Und
naja, die Religion, ich sehe das ein bisschen anders, Thomas. Ich finde, Religion ist dafür da, den Menschen zu erklären, was passiert, wenn er stirbt. Denn das weiß keiner. So. Ja. Wenn was danach kommt. Denn davor haben wir ja alle Schiss, davor haben wir alle Angst, ne? Und dann kommt jemand nach vorne, mehr oder weniger bunt gekleidet und erklärt dir, pass auf, das passiert, wenn du stirbst, dann kommst du ins Paradies, dann wirst du wiedergeboren oder dann warten 72 Jungfrauen auf dich, whatever. So. Und das ist mein großes Problem mit der Religion, weil das weiß keiner. Das kann mir keiner sagen, dass das sind alles Vermutungen. Ja, wir reden hier bei Religion auch immer von unsichtbaren Freunden. Und das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich mir etwas vorstelle, wenn ich an etwas glauben möchte, ist das auch immer in Ordnung. Ja, nur, im Falle der Kirchen und der DDR, das ist, finde ich ja halt auch sehr, sehr interessant und auch, ne, dass auch die Proteste da angefangen haben in der Nikolaikirche in Leipzig und so weiter. Das ist alles auch ganz richtig. Aber weißt du denn, ob es Missbrauchfälle gab in der DDR? Ist das jemals rausgekommen?
Davon weiß ich nichts. Aber ich würde nicht denken, dass es die nicht gab. Ich weiß, also alle Missbrauchsfälle, von denen ich gehört habe, in Deutschland, die kamen ausschließlich aus der Bundesrepublik.
Ja.
Also wir hatten auch einen sehr, sehr guten Freund, der leider vor kurzem verstorben ist, kurz vor seinem 75. Geburtstag. Und der kam aus dem Schwarzwald und der krankte sein ganzes Leben lang daran, weil er eben auf einer katholischen Schule missbraucht wurde von den Patern. Und hatte wirklich für den Rest seines Lebens dran zu knabbern. Aber solche Geschichten kenne ich aus der DDR nicht. Die katholische Kirche gab es ja auch in der DDR. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass das auch passiert ist. Aber das ist tatsächlich ein dunkles Kapitel oder ein Kapitel, über das wirklich tatsächlich noch keiner geredet hat und wovon ich auch noch nie gehört habe. Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke.
Weil dieses, die Sachen, die ja jetzt hochgekommen sind, all diese ganzen Missbrauchfälle hier mit Köln und was weiß ich, und Odenwaldschule, das ist ja auch schon ein bisschen was her. Ich habe nur einfach, und es ist auch klar, warum das jetzt erst rauskommt, weil ab einem gewissen Punkt, darum geht es auch in dem Film Spotlight, haben die Leute gesagt, ich will da jetzt nicht mehr drüber reden, ich mach das mit mir selber aus. Und dann fällt ja auf einmal auf, Moment, ich bin hier nicht alleine. Das ist nicht nur mir passiert, sondern ganz vielen anderen auch. Und dann kommt das raus irgendwann. Ja. Und das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her und so, aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass es jetzt immer noch so ist, dass es jetzt immer noch solche Sachen passieren und da muss eben der Hebel mal angesetzt werden und gesagt werden, so, jetzt pass mal auf, jetzt lassen wir mal eure, dass das in der Verfassung verankert ist und so weiter, Religionsfreiheit, lassen wir mal jetzt mal eben mal kurz beiseite, was passiert denn bei euch da gerade hinterm Altar, was ist denn da gerade los? So, und da muss, und das kann nicht sein, dass das immer noch unter den Teppich gekehrt wird und in irgendwelchen Lobbyisten und so, ja, da reden wir nächste Woche mal drüber. So, nee, das muss jetzt auf den Tisch.
Ich glaube, man darf einfach eine Sache nicht vergessen. Es geht hier, und das wird eben auch nicht benannt, es geht hier um viel Macht und es geht hier um viel Geld. Die katholische Kirche ist eine, naja, ich will mir jetzt nicht so viele Feinde machen, ich sage einfach mal, es ist eine sehr große Vereinigung, die sehr viel Macht hat und die sehr viel Geld hat und die sehr viel politischen Einfluss hat.
Die ihren Hauptsitz in Italien hat, übrigens.
Ja.
Weil du gesagt hast, eine große Vereinigung. Sie ist eine ähnlich große Vereinigung, die auch ihren Hauptsitz hat in Italien. Mit vielen Männern, mit wenig Frauen.
Ja.
Nicht wahr? Ja. Und die sogar einen eigenen Staat haben.
Und das wird auch so bleiben. Es wird niemals so, eine weibliche Päpstin geben. Das wird niemals passieren.
Aber
übrigens, in dem Zusammenhang gibt es natürlich diesen wirklich das tolle Buch, Die Päpstin, beziehungsweise ein sehr gutes Hörspiel vom MDR, Die Päpstin, und einen tollen Film. Und nicht zu vergessen, wenn man ein bisschen was über katholische Kirche und auch die Mechanismen erfahren will, empfehle ich die hervorragende Serie Die Borgias. Es gibt zwei Serien, aber ich empfehle die mit Jeremy Irons, weil die meiner Meinung nach wirklich besser ist. Weil Jeremy Irons, also als einer der Borgias, der ein Patrizier war, also ein Kaufmann war, der hat sich einfach diesen Posten als Papst gekauft. Der ist da rein, hat gesagt, ich werde jetzt Papst. So,
guten Tag, aber einmal Papst, bitte, hier meine Kreditkarte. Sie ist noch nicht erfunden, aber nehmen Sie mal. Ich möchte auch gar nicht dieses weiße Wir gegen die, was ja im Moment auch überall ist, ne? Wir gegen die, das warum machen die das? Warum gehen die im Park? Warum müssen wir zu Hause bleiben? So, das ist natürlich, sowas vergiftet eine Gesellschaft auch, ja? Und das könnte man natürlich wirklich damit vermeiden, dass man sagt, pass auf, wir machen jetzt alles zu und auch, gibt auch keine Ausnahmen und zack, zack, zack. Aber in dem Moment, wo die Kirchen auf sind, haben die Theater auch auf zu sein. Ende. Im Gelände. So, da muss ich einfach sagen, da gibt es keine Begründung für. Da kannst du mir auch nicht mit Religionsfreiheit kommen.
Ja. Weißt
du, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Ja, wenn so etwas eingedämmt werden soll wie ein Virus, dann entweder macht er wieder alles auf und riskiert es, oder er macht es eben nicht. So.
Nee, es ist, glaube ich, so eine generelle Geschichte, wie Kultur wahrgenommen wird. Und wie gesagt, was eben Lutz auch schon gesagt hat, dass Kultur eben auch mit ins Grundgesetz und in die Verfassung mit rein muss als relevante Stütze der Menschheit oder beziehungsweise nicht der Menschheit, sondern der Menschen in Deutschland. Aber wenn Kunst und Kultur nur so als Sahnehäubchen unseres Alltags behandelt wird, dann brauche ich mich nicht zu wundern. Also das ist einfach, ich glaube ganz einfach, wenn das alles hier vorbei ist und wenn wir wieder normale Zeiten haben, dann letztendlich müssten wir Kulturschaffenden wirklich auf den Putz hauen, was wir ja auch jetzt nicht tun oder nicht genug, und müssten wirklich sagen, Leute, das geht so nicht. Ihr behauptet, Religion und Kirche ist wichtiger als Kultur. Das stimmt einfach so nicht. Also nicht mehr. Das hätte vielleicht vor 100 oder vor 200 Jahren noch gestimmt, aber das haut einfach nicht mehr hin, weil es einfach zu viele Menschen gibt, die einfach aus der Kirche ausgetreten sind, aus guten Gründen. Und es hat einfach nicht mehr diese Relevanz und es ist auch, man ist nicht mehr gesellschaftlich geächtet, wenn man eben nicht religiös ist.
Ja.
Und das ist auch gut so, weil ich finde, das ist auch tolerant, wenn Leute an den Islam glauben oder Buddhisten sind oder was auch immer. Ich finde das alles wunderbar, das ist deren Privatsache. Und wenn sie tolle Zeitgenossen sind und mir damit nicht auf den Zeiger gehen, ist das alles wunderbar. Sollen sie alles machen und ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Aber das ist so, Du hast es ja auch gemerkt, es ging ja auch hin und her bei der Ministerkonferenz vorige Woche. Es gab ja wirklich viele, die dagegen waren, die Kirchen zu öffnen. Aber dann kamen die Bayern, ne, Süddeutschland ganz stark und haben gesagt, nein. Und Seehofer meldete sich und sagt, das ist ein Skandal, dass die Kirchen zubleiben wollen. Also es gibt da trotzdem eine sehr, sehr starke Gruppe von Politikern und Lobby. Leuten, die politischen Einfluss haben, die einfach immer noch die Kirche verteidigen, auch für ihre Fehltritte. Und die auch wahrscheinlich ihre Gründe dafür haben, weil ich glaube, dass die Kirche immer noch extrem mitmischt und auch viel Geld gibt und auch für vieles verantwortlich ist, was in diesem Land passiert.
Also man müsste da einfach mal richtig schön durchkerchern. Das wäre mein Wunsch. Einfach. Ja. Und du hast gerade eben sehr weise Worte gesagt, Religion ist Privatsache und genau so ist es. Religion ist privat, was ich Religion, was ich glaube, an welchen unsichtbaren Freund, ich glaube zum Beispiel an das fliegende Spaghetti-Monster, solange mir keiner beweist, dass es das Gegenteil gibt, ja. So, das ist meine Privatsache, so. Das ist, ja. Das ist alles, ne? Und bei Shakespeare weiß ich auch, ja, das sind erfundene Geschichten. Es gab den Typen, ob der jetzt geklaut hat oder nicht, weiß ich nicht. Die Geschichten sind erfunden, genau wie Thor und Iron Man und Captain America, ja. Das weiß ich, dass es das alles nicht gibt. Das ist alles richtig. Aber trotzdem tausche ich mich mit Leuten damit aus und ich ziehe da auch meine Werte raus und so weiter. Aber es ist meine Privatsache, ob ich Batman besser finde als Iron Man. So, das geht überhaupt gar keinen anderen was an. Weißt du so?
Ich, ja, das stimmt.
Klar, weißt du? So, und nur nochmal, um da nochmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, oder muss man ja nicht immer, man kann ja auch sich im Guten dann auch trennen. Es gab mal mein Nachbar, der kam irgendwann mal wieder, ich weiß nicht, ob das Ostern war oder ob das, auf jeden Fall war er mit seiner Familie in der Kirche und dann sagte, Hennes, kennst du den und den Pfarrer? Ich so, nee, kenne ich nicht. Ja, weil der hat dich zitiert. Heute in der Predigt. Und ich so, was hat der? Ich natürlich sofort hier, Anwalt, geht gar nicht, ne, hier, Tantiem. Und der hat wohl eine Nummer von mir genommen und hat damit irgendwas erklärt. Er konnte jetzt nicht mehr genau sagen, es war diese Nummer mit den Paradoxon, ne, mit den Holzeisenbahn und Mini-Riesenrad und so weiter. Mhm. Hat dann eine lustige Nummer draus gemacht. Da dachte ich so, aha, jetzt ist es schon so weit, dass die Pfarrer Komiker anfangen zu zitieren, um ihre Predigt aufzupeppen. Wahrscheinlich wollte er irgendwie was sagen. Ich hatte mich mal mit jemandem aus meinem Bekanntenkreis gestritten, der sehr stark gläubig ist und der auch so eine Art ja Prediger ist und so weiter. Und ich habe dann gesagt, so, eigentlich machen wir genau das Gleiche wie ihr. Also wir stehen uns vor Leute und erzählen denen was und vermitteln Werte und so. Ja, nee, das könnte man ja nicht vergleichen, weil das eine ist ja von Gott abgesegnet und das, was ich mache, nicht. Und ich so, woher weißt du das? Woher weißt du, dass Gott nicht in mich gefahren ist, wie einst in die Jungfrau Maria und mir irgendwelche Sachen eingegeben hat? Weißt du, wo ist da derjenige, der sagt, so, das ist jetzt wertvoll und das ist eben nicht wertvoll? Und das ist genau das Problem, dass das mit der Kirche in der Verfassung verankert ist. Und das ist genau der Punkt.
Mhm, genau.
Ne? Und deswegen,
Komiker,
auf die Kanzel, bitte. Bitte, wenn wir schon nicht in Theatern, dann bitte auf die Kanzel und dann gerne nachher die Kollekte rumgehen lassen. Wir spielen auch auf Hut, wie man bei uns sagt. Das ist nichts anderes. Das ist genau das Gleiche, oder?
Genau. Wie Kollekte ist das?
Die Kollekte, genau, ja.
Ja.
Und wenn ihr in Leipzig seid, geht mal in die Nikolaikirche. Da gibt es eine sehr tolle Ausstellung über die ganzen Sachen, die da passiert sind im Oktober 89 und vorher. Das ist sehr, sehr, sehr interessant.
Das ist wirklich ganz, ganz toll und auch der Platz und so. Ich habe da auch immer eine Gänsehaut, wenn ich da bin. Und natürlich gehe ich dann auch samstags in die Thomaskirche, weil da ist ja dann nachmittags die Motette, Samstagnachmittag mit den Thomanern, mit dem Thomanerchor. Und das ist auch so ein Stückchen Kindheit und Jugend und
kommst du da billiger rein, weil du Thomas heißt, in die Thomaskirche?
Ja. Ich hab da eine Ehrenkarte.
Ach, waren da die Thomaner, waren das nicht auch die Prinzen?
Was heißt, waren das nicht die Prinzen? Also aus den Thomanern sind, glaube ich,
die Prinzen geworden.
Fast alle sind ehemalige Thomaner, genau.
Also bei Tobias weiß ich das, bei Tobias Künzel. Das ist ein ehemaliger
Sebastian
Thomaner.
Auf jeden Fall. Und Sebastian, die drei Kubigel anderen auch, sind meines Wissens auch, das sind alles Thomaner, genau.
Wir haben noch nicht über die Prinzen gesprochen, glaube ich, ne, in unserem Weil das auch ein deutsch-deutsches Phänomen ist. Nee,
wir haben
noch
nicht über die Prinzen gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das... haben wir mal so eine Armee-Folge gemacht? Ja, ne? Ich weiß es gar nicht mehr.
Eine Armee-Folge bestimmt, ja. Aber wie kommst du denn von der Armee auf die Prinzen?
Naja, da habe ich ja dann die Geschichte erzählt, dass ich zusammen mit den Prinzen zusammen gedient habe.
Ach so, vielleicht machen wir das...
Folge das war.
Da müsst ihr nochmal nachgucken. Wir machen auf jeden Fall mal eine Prinzen-Folge.
Ja.
Die nennen wir dann die Prinzenrolle. Bitte mach die Bühnen wieder auf, bitte. Bitte, wer das hört und irgendwie was zu sagen, bitte mach, meine Frau wird wahnsinnig, ja.
Du, aber bevor wir hier den Sack zumachen, schicken wir vielleicht nochmal rückwirkend einen Gruß nach Köln zu dem wirklich großartigen, von uns sehr geschätzten Wolfgang Niedecken, der ja seinen 70. Geburtstag gefeiert hat.
Der Wolfgang. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, über die Lieder, deshalb spielen wir hier, der Wolfgang Niedecken, 70 Jahre alt geworden.
Ja,
mit dem ich ja mal in einer Talkshow war, der Wolfgang, da konnte ich ihm das sagen, dass ich ja eine Zeit lang Bab-Fan war und Springsteen hat mich ja auf Niedecken hat mich ja auf Springsteen gebracht.
Da ist doch hier das Frau, ich freue mich.
Und Frau,
die Springsteen-Kassette
die
zum 10. Mal reingedeut oder
wenn reingedeult hat, genau. Kurz,
ja, reingedeult.
Genau. Und da habe ich gedacht, von wem singt denn der Springsteen? Dachte ich so, wer ist das denn? Rick Springfield? Nein, es war Bruce Springsteen.
Nein.
Und da habe ich ihm gesagt auch, hör mal Wolfgang, ich hatte ja meine Bab-Phase, ich habe ja auch ein paar Bab-Konzerte erlebt, aber es war nahtlos, dass ich von Bab zu Springsteen gekommen bin. Da sagte Wolfgang, ja, es ist nicht das Schlechteste. Der Arsch. Wahrscheinlich hat Bruce ihn auch angerufen zum 70. Die kennen sich ja.
Ich bin dem Wolfgang Niedecken nur mal im Flugzeug begegnet. Da saß er irgendwie zwei Reihen vor mir. Und also er saß schon, ich kam rein und da hatte er gerade seinen Herzinfarkt überlebt.
Schlaganfall.
Man las als wie was?
Der hatte einen Schlaganfall, keinen Herzinfarkt.
Ein Schlaganfall, Entschuldigung, er hatte einen Schlaganfall. Und man las also, er ist wieder oben auf und er ist wieder unterwegs. Und ich lief dann also hin, beziehungsweise nicht hin, ich stieg ins Flugzeug ein und lief dann sozusagen an ihm vorbei. Er saß schon da und ich nickte nur so rüber und machte den Daumen nach oben und er so, ja, jo, danke, ja. Er hat ja so eine tierische Stimme und so und lächelte und freute sich und ich so, ja, super, dass Sie wieder da sind, ja. Aber ich fand ihn sehr sympathisch und er hat natürlich einen Knall mit seinem Kunstkölsch und mit seinem ganzen Zeug. Aber irgendwie kann man ihm nicht böse sein, oder?
Nee, das ist so ein, das ist, ja, dafür hat er einfach zu viel gute Sachen gemacht.
Muss
man einfach sagen, ne? Und ich hab ja mal in Aachen bei einem Horse Day hieß das, glaube ich, da waren irgendwie in Aachen ist ja immer Reitweltmeisterschaft oder so, ne? Ja. Irgendwas ist da doch. Und da hat der WDR mal so eine große Gala gemacht auf dem Platz vor dem Dom da. Und da bin ich tatsächlich aufgetreten zwischen Bab und Bananarama. Also, und habe ich gedacht so, den Job musst du einfach machen, weil wer kann das von sich sagen, zwischen Bab und Bananarama aufgetreten zu sein?
Das war wirklich ein musikalisches Sandwich, kann man das so sagen?
Ich bin richtig, richtig hart eingequetscht worden zwischen Niedecken und den beiden Mädels von Bananarama.
Ja.
Ich bin dann auch, ja. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das ist jetzt das mit dem Sandwich.
Man muss
jetzt
auch nicht alles erzählen. Das kannst du mir dann mal irgendwie bei einer Gerstenkaltschale oder bei irgendwas anderem mal erzählen. Ich bin natürlich brennend interessiert, aber ich glaube, das müssen unsere Fans. Also das Kopfkino, ich finde, das reicht schon. Dieses Bild allein, der kleine Hennes und zwischen Wolfgang Niedecken und den beiden Mädels von Bananarama. Walk like a Egyptian und so. Also das ist einfach, das stelle ich mir sehr lustig und auch sehr bizarr vor. Und ich
walk
denke, mit
like
diesem Bild...
Walk like an Egyptian waren die Bengals, du Vollhorst.
Stimmt, du hast recht. Ja. Bananarama,
also,
war das nicht hier Robert De Niro's Waiting?
Ganz richtig, ja. Da hast du dich aber gerade noch mal so... Aber ihr hattet ja auch... Woher solltet ihr im Osten denn den Unterschied zwischen den Bengals und Bananarama wissen?
Wo ist denn der Unterschied zwischen den Bengals und Bananarama?
Bananarama waren drei Mädels aus England und die Bengals waren eine amerikanische Frauenband.
Ich dachte, die Bengals waren zwei Jungs. Die Bengals eben.
Das sind wir. Wir sind die Bengals.
Wir zwei sind die Bengals. So sieht's aus.
Aber Susanne Hoffs war schon auch eine Süße. Die ist auch über 60 jetzt, ne? Die Sängerin.
Die werden jetzt alle, unsere ganzen Heroes, die werden jetzt alle 60, 70, 80.
60, 70, die gehen alle.
Weißt du, Sting wird dieses Jahr 70, Peter Gabriel ist voriges Jahr 70, die werden ja alles, unsere ganzen Helden werden jetzt, die gehen alles Greise.
Ja, die Veropperung schreitet voran, wie Gary Streberg immer so schön sagt.
Die Veropperung, die Bengels, das ist doch auch schön, die Bengels ist doch klasse.
Schlecht. Also wir haben demnächst wieder viel zu reden über die Prinzen und über alles Mögliche. Und ja. Jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal frohe Ostern. Wie hieß er noch? Ostern.
Johannes?
Ich hatte mit Heinz Peter mal, habe ich bestimmt schon mal erzählt, erzähle ich nochmal, weil Ostern ist. Ich hatte mir mit Heinz Peter, mit meinem alten Bühnenpartner, mal eine Nummer, wo Papst Johannes Paul II. Erich Honecker frohe Ostern beibringt. Ne? Und es heißt frohe Ostern. Und Erich Honecker hat immer gesagt, frohe Ostern. Nein, es heißt frohe Ostern. Frohe Ostern. Nein, noch einmal. Sprich mir nach. Frosten. Ja, genau. Und so. Total bescheuert.
Mein Lieber, es war ein Träumchen.
Oh, also, Frosten an alle da draußen.
Frosten.
Ob ihr jetzt in die Kirche geht oder nicht, das müsst ihr mit euch und Gott ausmachen und nicht mit uns. So. Ist eure Privatsache.
Alles klar.
Mama. Prost.
War herrlich.
Prost. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schön beim dicke Eier.